herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und jetzt wollte ich eigentlich so wahnsinnig seriös in diese Sendung einsteigen und sowas sagen, wie die einen sagen, Deutschland ist in Gefahr, weil zu viele Ausländer da sind. Die anderen sagen, Deutschland ist in Gefahr, weil zu viele Rechtsradikale unterwegs sind und so weiter und so weiter. Sowas wollte ich Ihnen eigentlich erzählen. Dann hat aber Gott leider Hajo Schumacher schon wieder etwas Amüsantes gesagt. Und ich musste mich deswegen darüber amüsieren und war nicht mehr in der richtigen Stimmung, so seriös einzusteigen. Deswegen steige ich jetzt mit unseren seriösen Köpfen in diese Sendung ein. Diejenigen, die dieser Sendung ihren Namen geben, unsere Beobachter, die zum Glück gut in diesem neuen Jahr angekommen sind. Bitte begrüßen Sie von der Wochenzeitung Die Zeit Elisabeth Nia. Vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Ulrike Demmer. Für Radio 1, aber auch für die Berliner Morgenpost Hajo Schumacher. Und den Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hier ist Claudius Seidel. So. Leute, jetzt ist ja dieses Jahr gerade mal 26 Tage alt, macht aber schon, wie wir feststellen müssen, einen reichlich gebrauchten Eindruck. Es ist nicht so, als hätte man das Gefühl, ach schön, neues Jahr. Elisabeth, nehmen wir mal an, du könntest jetzt Sachen ungeschehen machen, die seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, also seit einem Monat passiert sind. Was würdest du zuallererst ungeschehen machen?
Köln.
Ach tatsächlich, das ist das Erste, was dir einfällt. Du hättest jetzt auch was Privates sagen können. Wie zum Beispiel, dass von meinem Balkon eine Pflanze runtergefallen ist. Aufs Auto von Herrn sowieso, bei dem ich mich jetzt ganz doll entschuldigen möchte, ist nicht passiert, oder?
Tja, ehrlich gesagt, mein Auto wurde abgeschleppt, aber die Details möchte ich in dieser Sendung nicht preisgeben.
Oh, das interessiert uns gerade in diesem Moment sehr. Dein Auto ist abgeschleppt.
Reden wir über Köln.
Hast du dann angerufen und hast gesagt, hier ist die Wochenzeitung, die Zeit, Nia, mein Name, Sie haben mein Auto abgeschleppt.
Das würde ich nie tun. Ich bin durch den Schnee gestapft und habe es dann im Dunkeln neben einer Tankstelle wiedergefunden. Aber mehr erzähle ich nicht.
Hing das vielleicht zusammen? War das irgendeine Ausschreitung, dass dein Auto abgeschleppt wurde? Geschahen Ausschreitungen in deiner Nähe?
Nein. Ja.
Köln, du würdest Köln ungeschehen machen, weil es dich geschockt hat?
Ja, und weil es irgendwie schlechte Folgen hat. Also weil es, glaube ich, schon diese ganze Debatte um Flüchtlinge in eine ungute Richtung gedreht hat. Es hat auch ein paar Sachen deutlich gemacht, aber ich glaube, das wird jetzt alles schwerer, das gut hinzubekommen.
Ulrike, was sollte im weiteren Verlauf dieses Jahres nicht passieren, außer dass Elisabeths Auto nochmal abgeschleppt wird? Aber
es wäre ganz schön, wenn die AfD in kein Länderparlament einzöge.
Aha, okay, gut. Wir sind noch so ein bisschen am Mischen mit persönlichen Dingen.
Ach, mit persönlichen Dingen?
Was sollte nicht passieren?
In meinem persönlichen Leben?
Ja. Lass dir ruhig Zeit.
Ich möchte nicht 43 werden.
Was? Ja, das darfst du doch nicht im Fernsehen. Das bringt Unglück. So was darfst du? Natürlich möchtest du 43 und auch 53 werden.
Aber guck jetzt, da hast in die Situation hast du mich jetzt gebracht.
Ja, oh Gott, da bin ich auch noch schuld dran.
Das war eine Einladung, oder?
Ulrike, ich erwarte von dir, dass du im Laufe der Sendung, du kannst zwischendrin unterbrechen und kannst sagen, mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich nicht möchte, was ich in meinem Leben merke.
Nein, forever 42.
Du möchtest für immer 42 bleiben. Ist 42 so ein tolles Alter? Fragen wir einen Mann,
der sich daran nicht mehr erinnert.
Wir haben immer 42. War das nicht die Antwort von Hell, von dem Computer?
Nee, das ist per Anhalte durch die Galaxis. Da ist die Antwort
auf alle
Fragen.
Fragen ist 42, genau.
Nur die Frage ist vergessen worden. Aber die Antwort ist 42.
Insofern ist 42 perfekt. Also, du 21 ist die Hälfte.
Gut, dass du dich jetzt warm reden konntest, weil du kriegst jetzt die zynische Frage.
Ach, komm.
Normalerweise, der Januar ist für Journalisten, das wissen wir, eine eher nachrichtenarme Zeit üblicherweise. Das heißt, man muss ganz viele Abnehmtipps in seine Zeitungen drucken. Bei der Zeit ist es aber wirklich ein bisschen eleganter verklausuliert, aber es ist das Gleiche. Du selber bist ja auch Lifestyle-Journalist, als jemand, der den Menschen das Laufen beigebracht hat. Bist du jetzt eigentlich ganz froh, dass so viel los ist, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, was man mal in die Zeitung schreiben könnte?
Wir sind als Journalisten, glaube ich, alle in einer ganz ungewöhnlichen Situation, dass wir uns mehr Gedanken machen als früher, was und wie wir das in die Zeitung schreiben. Ich habe das Gefühl, dass es eine große Verunsicherung allenthalben ist. Also was ist eigentlich noch wahr und was ist richtig? Und dieser ganze Lügenpresse-Vorwurf, so bösartig er auch erstmal ist, aber der hat verfangen. Und Köln war ja so ein Beispiel dafür, dass da auf einmal der Kölner Express, über den wir immer alle gegrinst haben, aber eigentlich das erste Medium war, das darüber berichtet hat. Und dass der WDR zum Beispiel, ich glaube, eine der größten Sendeanstalten Europas, zu dessen Füßen das alles passierte, irgendwie so tat, als sei da irgendwie gar nicht so richtig was gewesen. So, und was ist wahr und was ist nicht wahr? Und wenn jetzt auf einmal russische Sender über vermutete Vergewaltigungsvorwürfe in Berlin sprechen und man den Eindruck haben muss, dass jetzt auf einmal 6 Millionen Russlanddeutsche irgendwie auch noch instrumentalisiert werden sollen für irgendwas. Also ich habe manchmal ein ganz beklommenes Gefühl von Unsicherheit und Unklarheit. Was machen wir hier alle? Und als Journalisten haben wir echt die Aufgabe, so Ruhe, Sachlichkeit, Sicherheit. Und wenn ein Klaus Kleber dann zum Beispiel sagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, finde ich das groß. Und das können wir ruhig häufiger machen.
Sehr schön. Vielen Dank, Heidi. Herr Seidel. Jetzt erstmal ein für Sie quälender Superlativ als einer der führenden Kulturjournalisten dieses Landes, der Sie sind. Das ist so. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich möchte so schreiben können wie Seidel. Und zwar Leute, die können schon toll schreiben. Aber abseits davon, als einer der führenden Kulturjournalisten, können Sie verstehen, dass Leute, die sich für Kultur interessieren, jetzt schon mies drauf sind, weil wir in den vergangenen 4 Monaten so wichtige Leute verloren haben, wie Lemmy von Motorhead, den tollen Schauspieler Alan Rickman, ja, selbstverständlich David Bowie, selbstverständlich den Mann von den Eagles, der sich Hotel California ausgedacht hat. Alle gestorben.
Pierre Boulez,
Paul Play. Natürlich, der tolle Dirigent.
Paul Play, um mal so seriös daher zu reden.
Das sollen Sie. Ich ermuntere Sie gerade dazu. Es ist schrecklich.
Antwort nein. Antwort eindeutig nein, weil einfach es sind die Werke, die bleiben. Sagen wir mal so, Leute sterben einfach, wenn sie alt werden. Und wenn Leute viele Drogen genommen, viel geraucht haben, dann sterben sie ein bisschen früher als Leute, die ein etwas gesünderes Leben geführt haben. Und tatsächlich, also von all den Genannten würde ich sagen, David Bowie, ich habe ihn mal interviewt, es gibt ein Foto von mir und David Bowie.
Das wir leider nicht haben.
Würde ich, also von all denen, obwohl ich auch ein großer Bewunderer von Pierre Boulez bin, ist vermutlich doch sozusagen die große innere Bindung zu David Bowie irgendwie das stärkere Gefühl. Nur, das bleibt. Das bleibt ja sozusagen, Schallplatten werden doch nicht vernichtet. Es ist doch eher so im Gegenteil, dass in dem Moment, wo so jemand stirbt, man sich eher wieder dessen bewusst wird, was er alles hinterlassen hat.
Und wie, also, war das Interview mit ihm? Waren Sie sehr aufgeregt? Haben Sie sich hinterher gedacht, ich mache mir auch so eine Frisur, wie er sie hat?
Wir waren, glaube ich, beide sehr aufgeregt. Wir haben beide sehr viel geraucht.
Sie haben sehr viel geraucht.
Ja, ja.
Daran erinnern Sie sich vor allen Dingen?
Daran erinnere ich mich vor allen Dingen.
Aber genau. Würden Sie nicht sagen, dass das, weil Sie gerade gesagt haben, irgendwas bleibt immer, dass das schmal ist, was von dem Interview übrig bleibt, wenn Sie sagen, wir haben viel geraucht?
Ja, natürlich. Was ist ein Interview mit David Bowie gegen das Werk von David Bowie? Natürlich bleibt in meiner Erinnerung von David Bowie, bleiben irgendwie heftige Gefühle seit meiner Teenagerzeit beim Hören dieser Musik und beim Mitsingen dieser Musik. Das sind natürlich wesentlich stärkere Gefühle, als wenn man versucht, ein paar schlaue Fragen zu stellen. Was bleibt, ist, dass dieser Mann, wie soll ich sagen, dafür, dass er vielleicht der größte Popstar außer den Beatles und den Stones war, ein erstaunlich unprätentiöser Mann war. Es gab so einen Wortwechsel. Er hatte irgendwas gesagt, warum ihn der Kommerz nicht interessiert. Und dann war unsere Schlaumeier-Frage, Herr Bowie, Sie möchten also als großer Künstler genommen werden oder wahrgenommen werden. Seine Antwort war, ich möchte vor allem genommen werden. Und wir, wie bitte? Und er, ja, 2-mal am Tag von meiner bezaubernden Frau.
Also doch ein Hammer-Interview.
Danke schön, dass ihr seid. Vielen Dank. Diese schlechten Nachrichten haben sich auch durchgezogen. In Vietnam ist zum Beispiel eine Riesenschildkröte gestorben in Hanoi. Das hört sich jetzt erstmal lächerlich an oder banal, dass wir es beachten. Aber die vietnamesische Kommunistische Partei hat offiziell erklärt, das könnte Pech bringen für den Parteikongress, dass dieser Glücksbringer von Kröte gestorben ist. Und wir haben nur eine gute Nachricht gefunden, jedenfalls aus der Sicht derjenigen, die sie verkündet haben. Nämlich Nordkorea hat eine Atombombe erfolgreich getestet.
주최 배고 2016년 1월 6일 10시 주최 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
Sie sehen, so hört sich das auf Nordkoreanisch an, wenn man sagt, wir schaffen das. Ja? eine Atombombe zu sehen, hat natürlich logischerweise Ärger gegeben. Jetzt kommen wir zu dem zurück, was wir selbstverständlich besprechen müssen, was wir besprechen wollen. Du hast es schon gesagt, Elisabeth, 521 Personen haben Anzeige erstattet wegen, nee, es gibt 809 Anzeigen. Sexualstraftaten sind von 521 Personen angezeigt worden in dieser, nach dieser Silvesternacht in Köln. Die Kölner Oberbürgermeisterin hat sich dazu selbstverständlich eingelassen.
Ich finde, diese Übergriffe sind ungeheuerlich und es darf nicht sein und kann nicht sein, dass Menschen, die nach Köln kommen, um sich hier zu amüsieren, um hier zu feiern, Angst haben müssen, überfallen zu werden.
Jetzt hat Thomas Schmidt, ein Journalistenkollege, bei der Welt geschrieben, naja, so eine Zäsur kann man nicht benennen, während man sie glaubt zu bemerken. Man kann nicht sagen, das war jetzt aber so ein Wendepunkt, weil man erst Zeit vergehen lassen muss, bevor man das beurteilen kann. Seht ihr das genauso? Weil gerade hörte sich das schon so an, als würdet ihr das als einen Wendepunkt sehen, nach dem sehr turbulenten Jahr 2015, dass da wirklich sich was gedreht hat, Elisabeth.
Also ich hatte das Gefühl eigentlich sofort. Ich hatte dann ein paar Tage frei und als ich das hörte, war dann erst mein erster Gedanke, ob ich irgendwie ins Büro muss und dass wir uns bestimmt ganz viel damit beschäftigen und dass das die Haltung zu dem ganzen Flüchtlingsthema noch mal sehr verändern wird. Und ich habe dann noch mal gedacht, dass es irgendwie, also diese ganzen Frauen, Gender, so Themen gelten ja nach wie vor, nicht mehr so wie früher, aber immer trotzdem noch so ein bisschen als ein Randthema. Und ich habe gedacht, das ist schon wieder so ein Ding, das echt entscheidend ist. Also ich musste an Brüderle im letzten Bundestagswahlkampf denken, diese Dirndl-Auseinandersetzung. Dann diese Pädophilie-Debatte bei den Grünen, die viel gekostet hat. Und jetzt ist es wieder so ein Frauenthema. Also ich glaube, die Zeiten, wo irgendjemand gedacht hat, dass das nicht total relevante Vorgänge sind oder Themen sind, die viele Menschen berühren und beschäftigen,
ist jetzt endgültig vorbei. Das ist ein Frauenthema, wenn da seriell in einem großen Mob Leute einfach belästigt, bedroht, beklaut werden. Ist das dann wirklich ein Frauenthema?
Naja, es geht schon, also wie soll es bei sexuellen Übergriffen auch anders sein, darum, wie Männer und Frauen zueinander stehen, wie Männer mit Frauen umgehen. Und ich selber habe bisher eigentlich immer zu denen gehört, die sehr stark auch so die sozialen, ökonomischen Verhältnisse von Flüchtlingen, von migrantischen, von arabischen Männern betont haben und gesagt haben, diejenigen sind ein Problem, am ehesten, die in problematischen Verhältnissen aufwachsen, die wenig Bildung und so weiter haben. Und ich habe auch selber auch nochmal gedacht, okay, diese Debatte um kulturelle Prägung, Erziehung, ich hätte ja nie bestritten, dass man diese Diskussion führen muss und dass es da Unterschiede gibt. Aber die ist relevanter und muss man stärker hingucken, mehr drüber schreiben und da auch nicht so Tabus entstehen lassen. Denn das, wie Hajo schon gesagt hat, dass so viele lange gezögert haben, das anzusprechen. Ich habe heute zufällig nochmal diese Jauch-Sendung gesehen, in der Höcke eingeladen war von der AfD, diese Sendung, wo einige sich erinnern, da hat er diese Deutschlandfahne aufgehängt, solche Sachen. Und Anja Reschke, eine der Studiogäste, hat ihn in der Sendung attackiert. Herr Höcke, woher wissen Sie eigentlich, dass ausländische Männer häufiger Frauen belästigen als andere und so weiter? Diese Frage würde man heute, glaube ich, nicht mehr so stellen.
Du bist in der Nähe von Köln aufgewachsen. Du kennst das da alles ganz genau, wir da viel Zeit unseres Lebens alle verbracht haben. Kennen das als wirklich durch und durch liberale Stadt, wo Leute sein dürfen, wie sie wollen. Hast du zuerst nicht vielleicht auch gedacht, was ist da denn los? Ich glaube, es hackt.
Klar, also ich habe wie Elisabeth direkt gedacht, oh, das bringt jetzt Arbeit, da müssen wir uns drum kümmern. Es hat ja relativ lange gedauert, bis es überhaupt aufgetaucht ist und ich bin in so einem von Frauen organisierten Blog beteiligt und die Frauen haben schon viel früher, also schon vor dem 4. Januar irgendwie darauf hingewiesen, dass da was passiert ist und dass es zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das hat sich dann relativ schnell erledigt. Weil du ja auch gefragt hast, ob das eine Zäsur ist. Ich würde sagen, anders als der Kollege Schmidt, das ist eine Zäsur, das können wir auch jetzt schon beurteilen. Also in allen Hintergrundgesprächen mit Politikern, die drücken aus, dass sie sehr wohl wahrnehmen, dass das ihre Lage und ihre Situation verändert hat, dass sie anders agieren müssen, dass das den Druck auf sie erhöht, das Problem mit den Flüchtlingen und der Zahl der Flüchtlinge in den Griff zu bekommen. Ich finde nur vor allen Dingen viel schlimmer, dass die Polizei in dieser Nacht nicht in der Lage war, das Problem zu organisieren. Also ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie in dieser Anzahl Vorfälle haben passieren können. Und danach wird eine Pressemitteilung rausgeschickt, die Nacht war ruhig. Und ich finde es auch nach wie vor merkwürdig, dass der Kölner oder der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger...
Den wir da gerade sehen auch im Hintergrund.
Genau, ich weiß noch, am Montagmorgen, an diesem 4. Januar, da lief über die Agenturen und im Radio der O-Ton von dem Innenminister, der irgendwie direkt mit dem Finger auf Afrikaner, hat er, glaube ich, gesagt. Also er hat direkt darauf hingewiesen, das sind alles Afrikaner gewesen. Und ich fand irgendwie, naja, drei Finger zeigen auf ihn zurück. Also warum hat er das überhaupt, also warum haben die das in dieser Nacht so schlecht in den Griff bekommen?
Warum haben Sie das so schlecht in den Griff bekommen, Hajo? Oder ist das am Problem vorbeigeredet, wenn man sagt, da waren zu wenig Polizisten, die hätten das besser wissen müssen? Weil so kann man es ja auch erstmal sehen. Solche Dinge passieren ja nicht anders, als jetzt getan wird. Nicht jeden Tag, nicht überall, nicht ständig. Sondern das ist jetzt in dieser einen Nacht da tatsächlich eskaliert. Und üblicherweise könnte man ja sagen, müsste die Polizei da vorher sein und sagen, Freunde, das hört jetzt hier auf.
Ich habe genau zu dem Thema einen Kommentar in der Morgenpost geschrieben und das war der mit Abstand meist kommentierte, meist geteilte und meist mit Leserbriefen und Mails versehene Kommentar, der darum ging, lass die Polizei in Ruhe. Ich kenne nun zufälligerweise privat zwei Polizisten und die sagen, wie wir in den letzten Jahren behandelt worden sind. Also in Berlin kennen wir das, Auto springt bei -2 Grad nicht an und da sitzen zweistämmige Kerle in diesen albernen Spielzeugautos. Und dann fahren irgendwelche Schlawiner vor ihnen hin und her und sagen, ey, du kannst machen, was du willst, wir kommen sowieso nicht in den Knast. Wir kennen das ganze Problem von Kirsten Heisig, von der Richterin, die ja damals den sogenannten Berliner Weg beschritten hat. Und Polizisten haben ganz häufig das Gefühl, sie verdienen schlecht, sie schieben Überstunden, sie hacken auf alten Schreibmaschinen rum. Wenn sie jemanden fangen, dann lassen spätestens die Richter sie wieder laufen. Und wenn sie mal irgendwo ordentlich zupacken, sind sie sofort Rassisten. Und wenn sie jemanden laufen lassen, sind sie Schlappschwänze. Das heißt, sie können machen, was sie wollen. Sie sind in so einer Verlierersituation. Ein Staat, der Respekt will, eine Regierung, die Respekt will, muss dann auch die Organe, die für diesen Respekt sorgen, entsprechend ausstatten. Und man kann nicht sagen, dass die Polizei besonders überausgestattet wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und die gesellschaftliche Anerkennung war auch nicht riesengroß, muss man auch mal sagen.
Da würde ich dir ja total zustimmen. Es geht mir ja auch gar nicht um die Kritik an dem einzelnen Polizisten da. Mir ist es nur ein Rätsel, wie man in so einer Nacht, und es gab ja diese Terrorwarnungen über Weihnachten in München, also die müssen eigentlich schon sehr gut besetzt gewesen sein. Und sie waren ja offenbar auch so gut besetzt, dass sie diesen Bahnhofsvorplatz haben räumen können. Und Jörg und ich kennen diesen Bahnhofsvorplatz, so groß ist der gar nicht.
Aber Moment, Entschuldigung, es gibt zwei zuständige Polizeien. Das eine ist die Bundespolizei für im Bahnhof und das andere ist die Landespolizei für vor dem Bahnhof. So, und die beiden sind offenbar, so wie das immer bei konkurrierenden Unternehmen ist, jetzt vielleicht auch nicht in engster Freundschaft und engster Koordination miteinander verbunden. Und dann weiß halt der eine nicht, was der andere tut.
Aber Hajo,
hat jetzt aber auch was mit politischen Eitelkeiten zu tun. Das eine untersteht dem Bundesinnenminister, das andere dem Landesinnenminister.
Aber jetzt nehmen wir trotzdem an, du hast eine Tochter und die möchte gerne Party machen gehen. Die möchte jetzt am 8. Februar Rosenmontag feiern. Und die möchte gerne nach Köln. Da möchtest du doch nicht sagen müssen, okay, dann begleite ich dich da lieber hin, sondern du vertraust darauf, dass wenn da irgendwas vorfällt, dass da schon die Polizei ist und dass man nicht sagen kann, naja, die haben womöglich Kompetenzschwierigkeiten, ich fahre dich mal lieber selbst.
Würde sie aber sicherlich versuchen, also je nachdem, wie alt die ist. Aber ich würde da, glaube ich, schon, Elisabeth kann das besser beurteilen, die hat eine Tochter, ich habe zwei Söhne. Aber was mich in dem Zusammenhang viel mehr umtreibt, ist, dass es ja nicht die klassischen Flüchtlinge waren, sondern ganz offenbar Nordafrikaner, die im Zuge der großen Einreisefreiheit für Syrer einfach mal so mit über die Grenze marschiert sind. Es gibt visafreie Flüge von Nordafrika nach Istanbul, da kommt man dann über die Balkanroute ganz einfach ins Land. Und jetzt sind wir eigentlich am entscheidenden Punkt, und das hat mich in Köln am allermeisten genervt. Jeder wusste eine halbe Stunde nach Köln, wer schuld ist. Ja? Und die einen sagen, siehste, guck mal, das sind alles, jeder Ausländer ist ein Verbrecher. Und die anderen sagen, die linken Gutmenschen und. Anstatt einmal zu gucken, was denn da tatsächlich vorgefallen ist und was man da machen kann. Und natürlich, wenn man alle Grenzen aufmacht, kommen vielleicht auch Leute, die nicht dazugehören. Vor einem Vierteljahr hätten wir alle gesagt, das sind Rassisten, die das sagen.
Insofern. Aber deswegen würde ich gerne sagen, dass, also ich wollte eben keine Schuldzuweisung machen, sondern nur sagen, die Zäsur ist, dass die Polizei nicht in der Lage war, das Problem zu lösen. Weil das ist das, was ein Unsicherheitsgefühl hervorruft. Oh ja. Das kann eigentlich nicht sein, dass in Deutschland Väter überlegen müssen, ob sie ihre Töchter in den Karneval begleiten müssen. Was ich auch noch sagen möchte, weil du dieses Wort der Nordafrikaner, und dann gab es ja sogar irgendwann eine Pressekonferenz über den Nordafrikaner und seine Eigenheiten in Köln. Ich finde diese Stigmatisierung und dieses, ach, die sind halt, die können nicht mit Frauen umgehen, auch schwierig. Also
dieses, so, mal, was ist die Formulierung, die du dann gerne hättest? Dass man sagt, Leute
haben also, das. Ich glaube schon, dass man damit sehr bewusst umgehen muss. An dem Abend gab es
Das haben Leute ja gemacht. Aber
es gab einen syrischen Flüchtling, der eine amerikanische Frau irgendwie beschützt hat. Okay, bevor und
wenn das mehrheitlich Leute waren, die aus Nordafrika stammen, darf man das sagen? Und wenn man es nicht sagen darf, warum eigentlich nicht?
Mir hat neulich jemand aus dem privaten Umfeld erzählt, der kennt einen Nordafrikaner, der jetzt der kann nirgendwo mehr hingehen.
Aber jetzt lese ich dir mal was vor, Ulrike. Viele von uns beobachten oder haben bereits am eigenen Leib erfahren, dass es neben anderen kriminellen Organisationen seit einigen Jahren in Köln eine bandenmäßige Straßenkriminalität gibt, die hauptsächlich von Marokkanern und Algeriern verübt wird. Es genügt, mit unseren guten Nachbarn zu sprechen, die selbst aus Marokko oder Algerien stammen, um anzunehmen, dass diese jungen, durchweg alleinstehenden Männer, die übrigens wohl nichts mit der aktuellen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen sind, bereits in ihren Heimatländern kriminell und drogensüchtig waren. Das hätte ich vor einem Vierteljahr übrigens auch nicht so gerne bei Facebook gepostet, weil dann drunter gestanden hätte, du Rassist. Das ist aber zitiert aus dem offenen Brief, den viele Kölner Prominente, Kardinal Wölki, Wolfgang Niedeck, Bettina Böttinger und unterschrieben haben, um zu sagen, wir wollen dieses tolerante Köln behalten. Hätten die das jetzt rausnehmen müssen mit den Marokkanern und Algeriern, dass sie das waren?
Nein, es ist mir trotzdem ein Anliegen, Einspruch schon gegen die Frage zu erheben nach der Zäsur. Ich glaube, ein solcher Abend ist vor allem eine Zäsur für eine Frau, die da durchgegangen ist. Ja, erstmal. Ich bin keine Frau und werde relativ selten sexuell belästigt. Ich hoffe, ich habe genug Empathie, mir das vorzustellen, wie schrecklich das ist nach all den Beschreibungen. Daneben ist die Frage nach der Zäsur gewissermaßen für die sinnstiftende Klasse, der kommt mir fast ein bisschen bescheuert vor. Einfach, weil es auch wieder darauf verweist, dass irgendwie die Meinungsproduktion, die Formulierung von Interessen irgendwie heiß läuft, ohne dass jemand irgendetwas Genaues weiß, muss sofort wieder sozusagen.
Aber wo ist das Ventil für die Wut, die Leute empfunden haben, die das angeguckt haben, die an dem Meinungsbildungsprozess, den Sie beschreiben, nicht beteiligt sind? Wo ist das Ventil für die Wut dieser Leute? Oder sollte man denen sagen, ihr dürft nicht wütend sein, weil ihr wart ja gar nicht da?
Die Frage ist halt, was für ein Ventil braucht man? Also ich verstehe ehrlich gesagt die Frage insofern nicht ganz. Die Wut richtet sich auf die Leute, die das angestellt haben. Und wer die genau sind, ist dann Frage der Recherche. Und das Schreckliche an der Sinnstiftung rund um den Fall ist, dass halt nahezu jeder, der darüber redet, irgendein Interesse hat, sozusagen irgendeine Zuschreibung damit zu verbinden an irgendjemanden.
Aber hier am Tisch von euch ja keiner. Von euch hat ja keiner Interesse, irgendwas zuzuschreiben.
Es ist jetzt zum Glück auch ziemlich lange her. Ich bin mir auch nicht sicher.
Moment, es ist kurz vor dem 8. Februar, da ist Rosenmontag. Und dieser Rosenmontag in Köln, da braucht man nicht viel zu sagen, was das normalerweise bedeutet. Da ist jetzt den Leuten gesagt worden, liebe Freunde, zieht euch bitte nichts Schlimmes an, nichts mit Waffen, nichts, was Terrorismus irgendwie hochnimmt, weil wir das auseinanderhalten können müssen. Das ist die eine Angst. Die nächste Furcht ist, dass Leute wieder anfangen, solche Sachen zu machen. Würdest du Rosenmontag absagen in diesem Jahr, Elisabeth?
Bloß nicht.
Nein, also es widerstrebt mir total aus den naheliegenden Gründen, weil gerade in so angespannten Situationen man weitermachen muss und es ist auch eine totale Überreaktion, eine falsche Reaktion wäre. Aber ich finde trotzdem diesen ganzen Vorfall also viel gravierender oder weitreichender, ob man das dann Zäsur nennt oder wie auch immer, das wäre mir völlig egal. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es viele Leute gibt, die sich einfach nochmal anders fragen, wer genau kommt eigentlich im Moment zu uns? Eben genau aus dem Grund, was du gesagt hast, dass hinterher auch überhaupt nicht klar war, was passiert ist und so. Also die Leute, die gesagt haben, Mann, ihr habt uns zu Anfang erzählt, da kommen jetzt lauter syrische Ärzte, dann haben wir gelernt, das sind irgendwie ja. ein ganz anderes, dann haben wir gelernt und diese Bilder gesehen von Familien und kleinen Kindern. Jetzt kommen da irgendwie so komische marokkanische Typen anscheinend über Routen von denen. Was ist da eigentlich los? So eine Grundverunsicherung, so ein Grundmisstrauen, wem kann man eigentlich noch glauben? Das betrifft uns als Journalisten in diesem ganzen Lügenpressediskurs, das betrifft staatliche Institutionen, die so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln sollen. Das betrifft die ehrenamtlichen Helfer, die eben auch, was weiß ich, Leute in ihre Wohnung eingeladen haben, die sich da reinbegeben haben mit voller Kraft und jetzt verunsichert sind. Also,
aber an der Ursprungssituation hat sich aber doch tatsächlich faktisch nichts geändert. Also es sind Flüchtlinge im vergangenen Jahr gekommen, es werden Flüchtlinge in diesem Jahr kommen. Insofern war das dann aber doch keine Zäsur, Elisabeth, weil daran ändert sich ja nichts. Und die Mechanismen muss man sich ausdenken, um das zu steuern. Die hat man bisher nicht.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass Bilder mit uns immer was machen. Also die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof haben was ausgelöst, mit Sicherheit bei den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, aber auch in der deutschen Diskussion. Die Bilder von brennenden Asylantenheimen, die Bilder von diesem kleinen Jungen, der am Strand angeschwemmt wurde. Und genauso haben jetzt irgendwie auch so diese Bilder, das ändert die Art und Weise, wie Leute darüber, über dieses Thema reden, wie Leute sich verhalten.
Es hat sich fundamental was getan. Wir haben kurz vor Weihnachten einen CDU-Parteitag erlebt, wo die Kanzlerin und Parteivorsitzende mit einem sensationellen Ergebnis wiedergewählt worden ist. Und alle haben gesagt, so, jetzt ist die Debatte erledigt, sie hat ihre Führungskompetenz und alles prima. Nach Köln ist die Machtfrage aber sowas von fundamental gestellt worden. Frau Merkel hat noch nie so einsam und so alleine in ihrem Kanzleramt gesessen wie jetzt. Und zwar aus vielen verschiedenen Gründen. Nicht nur wegen der Ungezogenheiten der CSU, sondern auch wegen einer SPD, die jetzt einfach sieht, dass sie in dieser ganzen Debatte überhaupt keine Rolle spielt und jetzt auch mal wieder irgendwie Meinung probiert. Es gibt diese ganze Brüsseler Kiste, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Wenn man sich allein den Besuch von Herrn Davutoğlu...
Könntest du noch mal sagen, was die Brüsseler Kiste ist?
Die Brüsseler Kiste, die mag ich gar nicht aufmachen, weil sie so hochkomplex ist. Aber es gibt auf der einen Seite die Weigerung inzwischen nahezu aller EU-Staaten, nach einem beschlossenen Verteilungsschlüssel Flüchtlinge aufzunehmen. Die Österreicher haben gegen die Erwartungen die Grenzen zugemacht. Die Schweden, die immer als sehr liberal gelten, auch. Es gibt eine polnische und eine ungarische Regierung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Die Vorstellung, ja, aber die jetzt immer nur, also man muss ja miteinander reden. Das ist genau das gleiche Problem mit der Türkei. Zu glauben, wir überweisen jetzt 3 Milliarden nach Ankara. Und die Türken haben nichts Besseres im Sinn, als uns die Flüchtlinge vom Leib zu halten. Wie absurd ist das denn? Und dann zu glauben, die Griechen sind dann die nächste Bremse, die fahren mit ihrer Marine immer auf und ab.
Und schießen
Schlauchboote ab. Und die Österreicher.
Aber wer stellt sich das so vor? Wer stellt sich vor?
Entschuldigung, das ist ja jetzt gerade so ein bisschen die Idee. Wir müssen erstmal sehen, dass
um das klar zu kriegen, die ursprüngliche Idee, wenn wir jetzt im politischen Bereich sind, die ursprüngliche Idee oder die nach wie vor Idee
der... Ursachen bekämpfen, Außengrenzen schließen, Flüchtlinge verteilen.
Flüchtlinge verteilen. Aber das ist ja nicht nur gemeint, dass man die alle in der Türkei belässt oder die alle in Griechenland belässt, sondern dass man die tatsächlich auf die Länder verteilt. Und da sagst du, das funktioniert nicht. Würde die Bundeskanzlerin dich nachher anrufen auf deinem Handy, würdest du sagen, sie müssen sofort damit aufhören, sie haben keine Chance.
Nein, Moment. Es gab jetzt erstens mal am vergangenen Freitag die Regierungskonsultation. Herr Davutoğlu war hier in Berlin Regierungschef. Es gibt eine Geberkonferenz, ich glaube Anfang Februar. Da geht es um Länder, Libanon, eben auch Türkei und weitere, wo ganz viele Flüchtlinge sind. Die sollen einfach Geld kriegen dafür, dass sie die Flüchtlinge da unterbringen. Und dann gibt es drittens Mitte Februar nochmal einen EU-Gipfel, wo dann nochmal beschlossen wird. Und das sind genau die vier
aber
Wochen,
Wenn Frau Merkel dich nachher anruft, was sagst du dir denn?
Durchhalten.
Aber doch. Ja, aber wie kommst du jetzt darauf?
Aber das ist das, wovor ich im Moment, muss ich wirklich sagen, einen heiden Respekt habe. Weil das ist eine dermaßen vertrackte Situation. Und die ist nicht linear. Ich fange hier an und dann passiert das und dann passiert das. Es passiert alles gleichzeitig.
Weil du das jetzt gesagt hast, Hajo, gibst du mir den Steilpass, um nochmal zu zeigen, wie das alles begann und wie frisch sie damals noch aussah. Weil jetzt ist sie natürlich angegriffen durch die Umstände hier darauf, September, wir erinnern uns.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Und sie glaubt daran und sie zieht das durch. Und das ist verblüffend,
Respekt,
sagst du.
Respekt, Respekt.
Herr Seidel.
Also ich habe so ein Problem mit der ganzen Sache, das mir auch erst so langsam klar wird, eben weil sie so vertrackt ist. Und trotzdem, es ist eben, die Urheber der Vertracktheit sind schon Angela Merkel und ihre Regierung. Nämlich eine Unterscheidung verweigert zu haben, die ihnen jetzt von der Wirklichkeit zurückgeliefert wird. Nämlich eine Unterscheidung zwischen, was ist Asyl, was ist Einwanderung und wer ist ein Flüchtling. Das sind einfach... Es überlappt sich in mancher Hinsicht, überlappt es sich. Wir haben gerade im Sommer mal in unserer Zeitung die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne eigenes Verschulden plötzlich in Syrien von der Armee mit dem Tode bedroht wurde. Der war gleichermaßen ein Asylbewerber wie ein Flüchtling. Trotzdem, es ist einfach nicht das Gleiche. Und so diese Dinge zu vermischt zu haben und so getan zu haben, ach, da gibt es diese Flüchtlinge, aber sie kommen über Asylrecht zu uns und lösen zugleich unsere demografischen Probleme irgendwie. Das tut mir leid, ich habe auch eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, dass das irgendwie so unzulässig vermischt wird. Ich glaube, dass diese Verquickung von drei verschiedenen Dingen am Anfang sehr, sehr vieler Missverständnisse
steht. Ich nehme jetzt mal das Stichwort Vertrakt. Es ist vertrackter geworden, seit die österreichische Bundesregierung eine Entscheidung getroffen hat in der vergangenen Woche, nämlich tatsächlich eine Obergrenze einzuführen. Das hat der Bundeskanzler Faymann bekannt gegeben. Hieß es, jetzt geht der letzte Verbündete Angela Merkel von der Fahne. Wir sind jetzt zusammengeschaltet mit dem ARD-Korrespondenten in Wien, Michael Mantlik. Guten Abend, Herr Mantlik.
Guten Abend.
Jetzt haben wir schon ganz viel gelesen. 37.500 Flüchtlinge sollen nur noch nach Österreich gelassen werden. Haben wir Einlassung vom Standard. Deutsche Journalisten haben sich darüber Gedanken gemacht. Das klappt doch nicht, das wird doch nichts. Warum hat die österreichische Regierung das gemacht und warum glauben die daran, dass das klappen kann?
Ja, zum einen hat die österreichische Regierung schon wieder in gewisser Weise zurückgefahren. Man spricht nicht mehr von einer Obergrenze, sondern von einem Richtwert. Das heißt, man hat wohl auch erkannt, dass diese sogenannte Obergrenze oder dieser Richtwert von 37.500 sehr problematisch durchzusetzen ist. Und obendrein, das muss man ja vorausschicken, gab es nach dieser Ankündigung von vor wenigen Tagen in Wien ja gleichzeitig auch die Ankündigung, dass das Ganze erstmal verfassungsrechtlich überprüft werden muss. Und dieses Gutachten, dieses juristische, wird auch erst Ende März erwartet. Also bis dahin muss man warten, was passiert. Es ist natürlich eine politische Stellungnahme gewesen, aber natürlich auch mit der Wirkung, dass die Länder auf dem Balkan, die sich traditionell sehr stark an Österreich orientieren, da schon entsprechend reagiert haben.
Aber diese Schwierigkeiten konnten die ja voraussetzen. Warum hat der Bundeskanzler Faymann das trotzdem gemacht? Gesagt, das machen wir jetzt, das geben wir jetzt in die Öffentlichkeit. Warum?
Naja, es gibt mehrere Gründe. Zum einen stehen auch in Österreich Wahlen an, die des Bundespräsidenten in wenigen Wochen. Und auch da sieht man natürlich, wo es im Land politisch hingehen könnte. Man möchte verhindern, dass Rechtspopulisten das Thema weiterhin ausschlachten. Und nun wird halt versucht, auf politischer Ebene da etwas entgegenzusetzen. Das wird vermutet. Andererseits natürlich hat Österreich die Befürchtung, zusammen mit anderen Ländern auf dem Balkan, in dem Fall wie Slowenien und Kroatien, dass es zu einer heimlichen Reduzierung Schengens kommen kann. Und das ist zum Beispiel auch die größte Furcht in Slowenien, dem Nachbarland von Österreich, dass da plötzlich Hotspots in Slowenien aufgebaut werden müssten und das dann sozusagen die neue heimliche EU-Außengrenze sein könnte, zumindest was die Kontrolle oder die Asylbegehren von Flüchtlingen, von Einwanderern, von Migranten betrifft. Also da tut sich innenpolitisch sehr viel.
Und das heißt, es hat eine Wirkung, wie Sie schon angesprochen haben, es hat eine Wirkung in die Balkanstaaten hinein. Welche denn? Wie reagieren die darauf, dass die Österreicher sagen, wir wollen uns an diesen Richtwert, wie Sie gesagt haben, halten?
Also man kann sagen, mit Verkündigung dieses österreichischen Beschlusses haben mehrere Länder, allen voran zum Beispiel Mazedonien, die Grenzkontrollen erheblich verschärft. Inzwischen ist ja auch die Rede davon, bis gestern zumindest war davon gesprochen worden, bei dem informellen Treffen der Innenminister in Amsterdam, dass in Mazedonien eine Frontex-Grenzschutzagentur-Truppe sozusagen stationiert werden soll. Das wäre insofern auch rechtlich schwierig durchzusetzen, weil Mazedonien ja gar nicht zur EU gehört. Dennoch ist es jetzt schon so, dass vor Ort an den verschiedenen Grenzstationen Polizisten aus Ungarn sind, aus Tschechien, aus Slowenien. Also man versucht sozusagen jetzt auch dort diesen Fall, diese Situation zu internationalisieren. Mazedonien möchte sich natürlich ebenso absichern wie Slowenien und jetzt nicht sozusagen zum Grenzstaat werden, zum Hotspot für das, was Griechenland angeblich nicht leisten kann mit seinen Hotspots. Also da ist schon große Nervosität entstanden. Gleichzeitig ist auch festzustellen, dass es sehr viele Illegale gibt, die im Moment versuchen, auf den Balkan zu gelangen, über die türkisch-bulgarische Grenze, aber auch über die Grenze nach Mazedonien hinein. Also man wird da nervös und versucht es möglichst schnell, rechtsstaatliche Mittel zu schaffen, um dem entgegenzuwirken.
Herr Mantlik, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön für diese Informationen aus Wien. Michael Mantlik, meine Damen und Herren, Südosteuropa-Korrespondent der ARD. Dankeschön. Jetzt haben wir gerade gehört, das ist alles andere als toll. Das läuft alles andere als toll. Da gibt es natürlich nur einen, der das toll finden muss, was die Österreicher da gemacht haben.
Wir begrüßen diese Entscheidung der Österreicher. Sie ist momentan, solange Europa sich nicht auf den Schutz der Außengrenzen verständigt, die einzig denkbare Lösung. Es kommen ja immer mehr Staaten in Europa zu dieser Lösung. Es ist auch der überragende Wunsch der Bevölkerung. Und deshalb begrüßen wir diese Entscheidung der Österreicher, wobei sie aber für uns bedeutet, wenn die Österreicher die Flüchtlingszahlen mit einer Obergrenze stoppen, heißt das für uns möglicherweise in Deutschland noch mehr Flüchtlinge, weil der Rest ja von den Österreichern nach Deutschland weitergeschickt wird.
Oder auch nicht, weil sie im Balkan hängen bleiben, wie wir gerade schon gehört haben. Seine Staatsregierung hat heute einen Brief geschickt an die Bundeskanzlerin, dass bitte die Flüchtlingspolitik total verändert wird, Obergrenze 200.000 Leute. Hast du irgendeine Idee, Ulrike, warum die das machen? Weil sie gewinnen dabei nicht viel, sie beschädigen ihre eigene Kanzlerin, sie haben Landtagswahlen 2018, das ist noch lange hin. Warum machen die das?
Das ist wie in Österreich, es ist Wahlkampf und das ist machtpolitischer Egoismus.
Von wem denn?
Seehofer hat den Söder im Nacken, der darf, wenn die CSU nicht baden gehen will und er nicht baden gehen will, keine Schwäche zeigen gegenüber Angela Merkel. Und das finde ich das Bedrückende. Ne? Also auch Julia Klöckner weiß, dass ihre Vorschläge so nicht umzusetzen sind, will damit aber Stimmen fangen. Und seit 3 Monaten diskutieren wir hier über Obergrenzen. Die CSU sagt in Hintergründen ja selbst, dass das natürlich nicht umzusetzen ist und dass das aber einen guten Eindruck machen würde nach außen. Mhm. Und fast alles an Debatte derzeit im Zusammenhang mit dem Thema ist eigentlich machtpolitischen Egoismen geschuldet und nicht der Problem bringt uns in der Problemlösung kein Stück näher. Und deswegen finde ich, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, die sagt, wir schaffen das. Was soll die denn sonst sagen? Und ich glaube auch, wir schaffen das. Wir sind ein großes, reiches, wohlhabendes Land. Natürlich können wir das irgendwie bewältigen.
Okay, jetzt bevor Hajo das Wort bekommt, gerade fiel der Name Julia Klöckner, die Spitzenkandidatin der CDU in Rheinland-Pfalz. Für alle Leute, die jetzt in ihrem Gedächtnis kamen und sagen, Julia Klöckner, die hier.
An der Grenze zu Deutschland brauchen wir Grenzzonen, auch mit Aufenthalt. Und dass nur diejenigen, die Bleibeperspektive haben, verteilt werden nach Tageskontingenten, so wie die Kommunen auch aufnehmen und integrieren können. Und auf der anderen Seite müssen wir die nicht bleiben dürfen, auch direkt dann wegschicken.
Das ist der Plan, der sogenannte Plan A2 von Julia Klöckner, die, wie gerade angedeutet, mitten im Wahlkampf steht. 13. März ist ihr Wahltermin. Und sie, Hajo, wackelt jetzt hin und her, möchte den Kurs der Kanzlerin natürlich unterstützen und auf der anderen Seite aber auch die Leute alle mitnehmen, die skeptisch sind. Das kann eigentlich nicht klappen, oder?
Wahlkampf. In 2 Monaten wird in 3 Bundesländern gewählt und wenn die Kanzlerin 3-mal verlieren sollte und 3-mal zieht die AfD mit Pauken und Trompeten ein, dann wird es noch eine Spur einsamer um Angela Merkel. Ich würde mal sagen, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als seien sie alle dagegen, aber Horst Seehofer, diese steile These sei gewagt, ist der beste Mann von Angela Merkel gerade, weil er eine große Menge von Wählern, die unzufrieden sind, aber die AfD irgendwie sehr merkwürdig finden, die hält er zumindest noch so in der Familie. Entschuldigung, alles, was gerade gespielt wird, ist hochriskant. Und Söder ist das kleinere Übel. Quatsch, das größere Übel. Also Seehofer ist, wenn man große und kleine Pesten vergleicht, sicherlich nicht die größere. Und bei Julia Klöckner ist es ähnlich. Sie versucht ja nicht, der Kanzlerin in den Rücken zu fallen, sagt nicht, wir machen jetzt Plan B, sondern A2. Alles, was sie erzählt, so, hey, so Welcome Centers an der Grenze, ja, die Flüchtlinge, wenn sie wissen, dass sie da wieder weggejagt werden, werden natürlich mit Vergnügen in diese Welcome Center gehen und nicht außenrum um den Wald. Das ist natürlich alles totaler Quark, was sie da vorstellt, aber Wahlkampf.
Hatte jemand gute Ideen? Nee, gucken wir mal, nein, hier, gucken wir ein anderes Regierungsmitglied an, was der zu den Zahlen sagt, für den Fall, dass noch mal 1 Million Leute kommen.
Es ist eins klar, Deutschland wird nicht in diesem Jahr noch mal 1 Million Flüchtlinge aufnehmen können. Und zwar deshalb nicht, weil wir gar nicht mehr die Kraft haben, sie zu integrieren. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel 300.000 neue Schülerinnen und Schüler bekommen. Dafür brauchen wir 25.000 neue Lehrerinnen und Lehrer, die haben wir gar nicht.
Der hat schon seinen Refugees Welcome Button auch lange nicht mehr angehabt. Den hat er ja sehr sichtbar im September auf der Regierungsbank getragen. Im Moment trägt er ihn merkwürdigerweise nicht. Aber es klingt nicht so, als hätte er die zündende Idee, weil du das gerade so in Bausch und Bogen ablehnst.
Es gibt die zündende Idee nicht.
Also macht man was denn? Weil irgendeine Idee bräuchte man ja, damit man was macht. Wenn du sagst, der Plan A2 ist Quatsch.
Die einzige Lösung ist tatsächlich Europa. Also dass Angela Merkel es schafft, in Europa Verbündete zu finden, damit das Problem gemeinsam bewältigt wird. Und ich glaube da auch immer noch dran, dass das funktionieren kann, weil mit geschlossenen Grenzen, also wenn auf einmal wieder die nationalen Grenzen hochgezogen werden, dann ist das ein dermaßenes wirtschaftliches Desaster für alle Beteiligten.
Aber
das keiner wollen.
Aber es gibt im Kurier, in der österreichischen Zeitung, gab es so eine Abbildung, wo schon die Grenzen wieder so dick schwarz gemalt sind, weil Flüchtlinge da nicht mehr reinkommen, weil auch andere Leute, die versuchen, über die Grenze zu kommen, nicht mehr reinkommen. So. Schweden, heute schärfere Asylgesetze in Dänemark beschlossen, dass alles Einkommen über 1.340 Euro abgegeben werden muss. Mhm. Also es gibt ja das schon. Ist das wirklich eine Sache, die Elisabeth, dich beispielsweise optimistisch stimmt, was Europa angeht?
Naja, optimistisch stimmt mich da gar nichts. Aber wenn ich entscheiden sollte, was mir für ein wahrscheinliches Szenario erscheint, also ich glaube nicht wirklich an diese europäische Lösung, was nicht heißt, dass man das nicht versuchen soll und dass es sich nicht lohnt da und dass Merkel mehr Unterstützung glaubt. Ich glaube nicht, dass Seehofer ihr da irgendwie hilft, indem er da rechte Wähler einbindet, sondern dass gerade der Streit zwischen den Unionsparteien irgendwie der AfD wahnsinnig nützt. Und wenn das nicht so öffentlich ausgetragen würde, dass es eine Menge weniger Verdrossenheit gäbe. Aber also ich glaube, weil eben niemand eine Idee hat, wie das in Europa funktionieren könnte, glaube ich schon, dass wir möglicherweise auf eine Situation zu steuern, was ja irgendwie bis vor kurzem auch keiner so viel möglich gab, denn das wirklich auch über eine andere Form von Sicherung der deutschen Grenzen, auch deutsch-österreichischen Grenzen. Am Ende des Tages hat Angela Merkel ein Mandat vom deutschen Wähler und nicht vom österreichischen Wähler.
Aber die
Begründung ist ja immer, wir können das unserem Nachbarland nicht antun, die sind kleiner als wir, oder den Slowenen nicht. Aber ich glaube, dass das am Ende nicht das ist, was zählt.
Aber die haben sich ja in Europa.
Und es gibt, wenn ich den Satz noch sagen darf, es gibt schon viele Leute auch, die sagen, diese ökonomischen Probleme werden eher überschätzt und so schwierig ist es nicht, zumal es auch noch einen Unterschied gibt zwischen Grenzschließung und Grenzsicherung.
Man aber kann alleine, trotzdem dass es nicht mehr alles pünktlich kommt, also das ist mir ja auch neu, aber nachdem man sich jetzt nur damit beschäftigt, wird ja offenbar alles just in time geliefert. Es wird nirgendwo mehr Lagerhaltung betrieben und der DIHK schätzt es auf 10 Milliarden irgendwie im Jahr.
Du kannst natürlich trotzdem auch Modelle dir vorstellen, wo also du die Grenzen nicht total für alle zumachst, sondern du zum Beispiel den Güterverkehr ermöglichst, ohne deswegen alle Menschen durchkommen zu lassen.
Kommt der Barolo Form. Halt einen Tag später.
Natürlich. Der Seehofer, der große Bayer, stützt sich auf ein Gutachten unter anderem des ehemaligen Verfassungsrichters Di Fabio, der sagt, eine rechtmäßige Behandlung Einreisewilliger ist ebenso wenig gewährleistet wie die vorgeschriebene Unterbringung und Verteilung von Menschen, denen aus humanitären Gründen ein Bleiberecht zusteht, sagt Di Fabio. Und er sagt auch, es ist eine exzeptionelle Erschütterung des europäischen Verbundgefüges, weil Deutschland ja gesagt hat, diese Regeln, Dublin, ja, das gilt für uns alles nicht mehr. Herr Seidel, was macht er trotzdem da? Vielleicht erklären Sie es uns anhand seiner bayerischen Seele oder woran auch immer.
Naja, sagen wir mal so, eher der bayerische Verstand sorgt ja gerade im Moment dafür, dass das Bundesland, das am meisten belastet ist, zugleich die beste, die genaueste, die am wenigsten von Pannen befrachtete Arbeit macht. Ich würde sagen,
weil die das, die beste Verwaltung haben.
Das Funktionieren sozusagen dieses Grenzverkehrs in Bayern verleiht dem Seehofer eine gewisse Glaubwürdigkeit. Was ihm Glaubwürdigkeit wieder nimmt, ist seine Begriffswahl. Wenn er sagt, die europäischen Außengrenzen schützen, Was heißt denn das? Das heißt, die Völkerwanderung steht vor der Tür. Die Mongolen kommen. Die Germanen marschieren ins Römische Reich.
Die Preußen.
Das ist natürlich eine Wortwahl, sozusagen, die schon wieder auf eine Art und Weise ideologisch aufgerüstet ist, was alle Beteiligten dazu bringt, sich selber ein bisschen was vorzumachen, zu lavieren und so weiter.
Aber
ich glaube, darf ich das bitte noch ganz kurz sagen? Ich glaube, die wenigsten...
Das ist schon so ein Bosbach-Reflex.
Darf
ich das noch eben zu Ende führen?
Das wird der persönliche Bosbach-Vergleich.
Aber ihr seid alles, was Sie wollen. Sie können auch eine Pause lassen und wir schweigen.
Jetzt haben Sie mich aus dem Konzept
gebracht. tut mir leid.
Ich glaube, wir verdanken letztlich diese Verwirrung der Begriffe, der Kategorien und so weiter, die man klären müsste, um überhaupt genauer zu sagen, was ist das Problem, bevor man es löst. Die verdanken wir dieser komischen AfD, dieser komischen Pegida, diesem komischen Rechtsextremen, die gewissermaßen die Sache so sehr mit Ressentiment aufladen, dass alle Menschen, die nicht böse und Ressentiment geladen sind, glauben, nur mit Moral darauf antworten zu können. Und Moral ist die falsche Antwort. Also man kann nicht nur mit Moral das Problem sehen, analysieren und schauen. Entschuldigung.
Ich habe nur einfach so die Hände gehoben. Ich wollte gar nichts damit andeuten, einfach nur, um die Hände so ein bisschen locker zu machen. trotzdem zu kommen, weil das ist jetzt sehr abstrakt gewesen. Das gerade hat sich schon mal angedeutet. Kurt Kister hat das in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ich hoffe, ich tippe jetzt den richtigen Ausriss an. Trotz aller internen Konflikte wird die CDU Merkel nicht stürzen. Die SPD wird dabei nicht helfen und die CSU kann es nicht. Da fragt man sich doch, also heute hat dann Thomas Oppermann gesagt, als dieser Drohbrief angekommen war, das wäre ein angedrohter Koalitionsbruch, also SPD-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Aber was soll das? Oder andersrum, könnte es nicht tatsächlich sein, dass die nach dem 13. März, wenn diese Wahlen alle nicht so toll laufen, sagen, Angela, das war eine Schnapsidee im September?
Im Gegenteil. Also das wahrscheinlichste Szenario ist ja, dass es mindestens zwei neue CDU-Ministerpräsidenten gibt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gerade wenn die AfD stärker wird. Es gibt zwei Faktoren, die Merkel stärken werden. Erstens ist es trotz aller Schwierigkeiten ja meistens so, dass auf den letzten Metern von der Landtagswahl sowas disziplinierend auf die eigene Partei wirkt und keiner daran schuld sein will, dass eine Wahl verloren geht. Also in den Wochen vorher eher Ruhe ist und die Leute sich irgendwie nicht offen gegen Merkel stellen werden. Und das andere ist, wenn die Wahlen so ausgehen, dass es zwei neue CDU-regierte Bundesländer gibt, wird auch das Merkel eher stärken. Also das ist so ähnlich wie beim CDU-Parteitag, wo das Merkel wahnsinnig genützt hat, dass gerade vorher die SPD über ihren Parteivorsitzenden da nicht hergefallen ist, aber ihm ein wahnsinnig schlechtes Ergebnis verpasst hat. So wird sie wahrscheinlich zum zweiten Mal irgendwie einfach Glück haben, dass sich die Umstände wieder zu ihren Gunsten entwickeln und etwas, was eigentlich schlecht läuft, dann am Ende sie stabilisiert.
Du hast gerade tief Luft geholt. Ich möchte gleich, wenn ich das mal andeuten darf, so als kleinen Cliffhanger, ich würde gleich gerne was auch zu den Sozialdemokraten hören, aber sag erst, was du sagen wolltest. Hier ist jeder frei in der Runde.
Ich finde das einen irren Sturm im Wasserglas, diese Revolte gegen Merkel, weil erstens ist die Gruppe derer, die sich da artikuliert, ist eigentlich immer die gleiche und das ist trotzdem eine relativ kleine Gruppe. Und am Ende es gibt keine Alternative. Machtfragen sind immer Fragen von Alternativen, solange es keine Alternative gibt. Und die wüssten auch, wenn sie die stürzen, dann ist erstmal für die nächsten Jahre irgendwie zappenduster.
Wenn man jetzt sagen könnte, schaut mal da, diese Schwarzen, was sie angerichtet haben. Da ist die Bundeskanzlerin, die sagt, wir schaffen das. Da gibt es doch relevante Gruppe, die böse Briefe zwischendurch schreibt. Also der CSU-Brief war ja nicht der erste. Also Fraktionen haben auch schon welche geschrieben. Also die zerhacken sich untereinander. Da wäre es doch fantastisch. Man könnte sich hinstellen als Sozialdemokrat und sagen, deswegen bin ich die Hoffnung. Das ist die Frage. Das frage ich ja, deswegen gucke ich dich so an, weil du mir das beantwortest.
Ich kriege immer die schweren Fragen.
Ja, aber sag doch Mario, was
da ich weiß nicht, also Sigmar Gabriel, es war doch auch, wenn wir schon Umfragen zitieren, wurde doch auch das deutsche Volk gefragt, dass jetzt Frau Merkel ja nicht mehr so traut, hatte aber immer noch Frau Merkel immer noch Werte um die 30. Ich glaube, Sigmar Gabriel hatte 2, Wolfgang Schäuble 1. und Seehofer auch 2. Ja, das heißt, so richtig nah kommen die ihr nicht. So zwischen 30 und 2 liegt ja noch ein bisschen was. Trotzdem gibt es so Eigendynamiken. Und man hat schon auch den Eindruck, dass dieses Thema, ich saß letzte Woche mit Hans-Olaf Henkel in einer Diskussionsrunde, den gibt es auch noch, der diese gespenstische Partei namens Alpha vertritt. Und Hans-Olaf Henkel, als es um Flüchtlinge ging, kam immer wieder mit Fukushima an. Und ich dachte, vielleicht ein Hörfehler, so altersbedingt oder so. Nee, es ging wirklich noch mal um Energiepolitik, weil er beweisen wollte, dass diese Kanzlerin eigentlich von Anfang an ein historisches Missverständnis sei. Und ich betrachte eine ganze Gruppe, Udo Di Fabio wurde zitiert, ob das Thilo Sarrazin ist. Es sind so ganz viele, Alexander Gauland, so ganz viele Herren aus der Generation Helmut Kohl, die seit 10 Jahren finden, eine Frau aus Ostdeutschland, die keine Kinder hat und Protestantin, es hat da oben eigentlich nichts verloren. Und deswegen gibt es jetzt die große Abrechnung. Jetzt muss sie endlich weg. Jetzt muss da wieder ein ordentlicher Mann hin.
Aber Udo Di Fabio ist eigentlich ein sehr, sehr seriöser Verfassungsrechtler. Das ist nicht unbedingt ein...
Das Bundesverfassungsgericht war genau dasjenige, das die Flüchtlingspolitik in Deutschland massiv erschwert hat, indem es Leistung, Personalisierung, Datenschutz und so weiter aufgebürdet hat. Wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht oder das ehemalige Bundesverfassungsgericht da so klugscheißernd daherkommt und sagt, muss man aber alles anders machen, muss man fragen, was die letzten 10 Jahre. Ja, du als alter Etatist.
Wenn einer mal streng juristisch argumentiert, dann ist er kein Klugscheißer. Die Frage ist halt nur, sozusagen.
Diese Runde ist komplett klugscheißerfrei. Das ist toll.
Da möchte ich mich für ihn verwahren.
Also einem wie dem Di Fabio so quasi so nur patriarchalische Motive zu unterstellen, heißt, glaube ich, die Sache schon zu unterschätzen. Man muss dann eher, die Frage ist, was aus dem Gutachten folgt, ob daraus zwingend folgt, dass das alles falsch ist, was Angela Merkel macht, oder sozusagen, dass wiederum gerechterweise oder richtigerweise sie ein Teil des Rechts in einem Ausnahmezustand suspendiert hat. So kann man es schon auch lesen.
Das stimmt, aber erstmal macht er natürlich ihre Arbeit schwerer. Also in dem Maße, in dem er sagt, die Bundesregierung hat da sozusagen gegen den Geist der Dublin-Vereinbarung verstoßen, lässt er sie auch noch mehr dastehen als sozusagen die einsame Europäerin, die ihren Partnern was zumutet. Erst in der Griechenland-Krise haben die Deutschen, so ist ja das Narrativ, irgendwie haben die Deutschen anderen ihren Willen aufgezwungen und auf Europäischen die Deutschen auch isoliert. Das ist irgendwie kein guter Kontext, um jetzt mit den Nachbarländern da irgendwie eine Lösung hinzubekommen.
Aber insofern,
reden wir noch mal was die ganze Zeit immer schon angeklungen ist. Ihr habt es immer wieder so genannt, um die Alternative für Deutschland. Die Partei, die als drittstärkste Kraft gehandelt worden ist, jetzt beim Politbarometer, glaube ich. Was mich daran wundert, ist, dass das zwangsläufig stigmatisiert werden muss. Du hast vorhin gesagt, es gibt Tabus, über die wir uns Gedanken machen. Ab wann ist jemand zu rechts, dass man mit ihm sprechen darf und wer bestimmt das?
Also du spielst ja auf die Ministerpräsidentin von der SPD.
Malu Dreyer hat sich nicht getraut, sich mit den AfD-Leuten oder mit dem AfD-Spitzenkandidaten auseinanderzusetzen, weil sie hatte keine Lust dazu oder sie mochte es nicht.
Das ist total legitim, deswegen würde ich wieder sagen...
Okay, aber der Kanzlerin beantwortet die Frage, weil die SPD behauptet, sie wüsste das. Also die SPD in Rheinland-Pfalz weiß, ab wann jemand zu rechts ist, dass man mit denen spricht, dass man also eine demokratische Tugend verneint. Aber wer bestimmt das? Wer bestimmt, wann jemand zu rechts, wann es unappetitlich wird?
Also ich habe die Äußerung von Malu Dreyer und Hannelore Kraft aus NRW hat ja das Gleiche eigentlich gesagt, anders verstanden. Die haben nämlich gesagt, ich will nicht mit diesen Leuten sprechen. Und ich glaube, dass gewählte Politiker verpflichtet sind, im Parlament bestimmte Debatten zu führen, da irgendwie allen demokratischen Parteien sich stellen müssen. Und darüber hinaus hat für mich jeder das Recht zu sagen, mit bestimmten Leuten setze ich mich nicht an einen Tisch. Mhm. Egal, ob das eine Elefantenrunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist oder eine Talkshow oder sowas.
Und wir als Journalisten lassen das dann geschehen.
Ehrlich gesagt, ich finde, je länger ich darüber nachdenke, desto richtiger finde ich das. Also als vor einem Jahr Volker Kauder von der CDU, Unionsfraktionschef, ähnlich geredet hat, da haben noch ganz viele gesagt, ja genau, stimmt eigentlich. Er hat gesagt, er will die AfD irgendwie sozusagen durch Missachtung schwächen und sich nicht in Talkrunden setzen. Das sollten andere Leute auch nicht machen. Mike Moring, thüringischer CDU-Fraktionschef, wurde richtig gedisst in seiner Partei, weil er mit der AfD geredet hat. Da galt das eigentlich noch so als Mainstream, dass das so die Schmuddelkinder sind, mit denen man besser nicht spricht. Inzwischen ist die AfD doppelt so stark, hat jetzt in den letzten Umfragen 10 oder 11%, je nachdem, wie man anguckt. Und ich finde, das Problem mit der AfD ist dadurch nicht kleiner, sondern größer. Das Problem ist doppelt so groß. Aber die allgemeine Wahrnehmung ist sozusagen, weil die AfD jetzt viel mehr bürgerliche Wähler hat oder bürgerliche Fans hat, weil die auch so als die Stimme gesehen wird, von einigen jedenfalls, die da Ängste auch aufnimmt oder Leute hat, die ein legitimes Anliegen haben, nämlich dass sie eine andere Flüchtlingspolitik wollen, sind so die Hemmschwellen, die Barrieren kleiner geworden. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir anhöre, was diese Leute von sich geben, wenn die irgendwie über
Fortpflanzungs... Aber lassen Sie sich doch selber entzaubern. Also ich finde auch, Malu Dreyer ist ein freies Land. Wenn die in keine Talkshow gehen will, dann geht sie da nicht hin. Ich halte das nur für ungeschickt. Also ich glaube, man sollte mit denen reden. Ein ganz schlauer Kommentator hat auf Radio 1 letzte Woche, glaube ich, gesagt, Haju Schumacher hieß er, die leben durch ihren Opferstatus. Also der Opferstatus ist irgendwie...
Der Opferstatus geht verloren, zum Beispiel in einer Sendung am Sonntag, weil man da einfach sieht, oh, das ist eine rätselhafte Frau, vielleicht sollte ich die besser nicht wählen.
Und ich glaube, dass tatsächlich die Situation, die wir im Moment erleben, die schwerste Krise der Bundesrepublik ist, die wir seit dem Krieg hatten. Und ich denke, dass die Bundeskanzlerin dafür sehr persönlich Verantwortung trägt. Und die Diskussion, es gibt jetzt Unterschriftensammlungen
in der eigenen... Ich nehme Wetten an, wenn sie bald zurücktritt, wird sie das Land verlassen, aus Sicherheitsgründen. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass das Gerücht war, dass sie nach Chile oder nach Südamerika geht. Das wird auch schon diskutiert.
Aber Ulrike, also es gibt Leute, die sich so benehmen, aber es gibt eben auch Leute, die sehr geschickt sind. Als Frauke Petry beharrt, aber fair aufgetreten ist, da hat sie einfach gelogen. Die kommt oft sehr freundlich rüber, sehr arglos.
Also das heißt, wir beschützen Zuschauer davor, auf Lügen von Frau Petry reinzufallen. Wir haben eine erzieherische Aufgabe, Herr Seidel. Nein, das ist unsere journalistische Aufgabe.
Herr Zerberus, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wann ist jemand zu recht oder zu links? Es gibt kein Thermometer, mit dem man messen kann, es ist zu rechts oder es ist zu links. Aber es gibt in der öffentlichen Kommunikation Prozesse, mit denen Seriosität und Legitimität geschaffen werden. Teilnehmer an diesen Prozessen sind wir alle. Teilnehmer sind wir.
Sie meinen diese legitime Äußerung von Sarah Wagenknecht, als sie die Bombenangriffe in Syrien mit dem Terror in Paris verglichen
genau,
hat?
Es wird
Deswegen dann, laden wir die immer ein.
Es wird ins Reich der Illegitimität verbannt und... zu sagen,
wird es nicht, die Frau wird die ganze Zeit weiter eingeladen.
Und diese Bemerkung, trotzdem.
Trotzdem ist kein gutes Argument.
Es ist wirklich kein gutes Argument, weil ich verstehe immer nicht, ich finde das auch geschmacklos, ich finde diese Leute auch irre, also, aber ich denke mir, ist das wirklich die richtige Lehre damit, wo wir angefangen haben? Da schließt sich der Kreis, wenn wir sagen, Freunde, ihr müsst sehr aufpassen, ihr dürft das nicht denken also, und hört denen nicht zu, das sind Rattenfänger. Wieso müssen wir das den Menschen sagen, wenn sie erwachsen und klug sind?
Es stellt sich eben, wie soll ich sagen, es stellt sich durch gewisse Kommunikationssituationen Gleichrangigkeit her. Und wenn dann einer in der Runde sagt, da... sozusagen Grundvoraussetzung unseres Gesprächs ist, wir sind uns alle einig, dass 2 und 2 4 ist.
Und wenn die 11% kriegen in Rheinland-Pfalz und ins Parlament einziehen, sind die dann immer noch nicht gleichrangig, weil sie Quatsch erzählen und dass irgendjemand festlegt, was Quatsch ist?
Nicht irgendjemand. Nein. Die öffentliche Kommunikation, der freie Austausch der Meinungen. Das ist nicht so, dass es die Gesinnungspolizei gäbe, die zwischen Legitimität und Illegitimität unterscheide. Es sind Prozesse.
Aber wir machen das gerade sehr viel größer, dadurch, dass wir permanent darüber reden, ob wir mit ihnen reden dürfen, als wenn wir einfach mit ihnen reden würden. Und dann passiert eben irgendwie, also dann macht sich der Zuschauer schon sein Bild.
Bedenke bitte deine Verantwortung, die du jetzt hast. Du darfst nicht mehr lange sprechen, du darfst gleich Rache an mir nehmen, weil ich muss mich auf mein Bänkchen sitzen mit der Aufgabe und du musst gewissermaßen den Sack zumachen. Das ist viel Verantwortung, vergeige es jetzt bitte nicht.
Nein, die Frage, die dahinter liegt für mich, ist, wie viel Vertrauen haben wir in unsere Demokratie und in unsere Menschen? Und... Frau von Storch darf erzählen, dass Angela Merkel wie Margaret Honecker jetzt auf dem Weg nach Chile ist.
Oder Südamerika.
Oder Südamerika oder Nordafrika, man weiß es nicht. Es gibt schon auch noch eine ganze Menge Menschen, und zwar ungefähr 80, 85, 90% in diesem Land.
Die nicht wählen.
Die nicht wählen. Und ich glaube, man kann diesen...
Bingo.
diesen Menschen in diesem Lande auch was zutrauen, nämlich eine eigene Entscheidung. Jörg, wie wäre es mit einem Begriff
wie... Wir wollen den Zuschauern das eben erklären, weil was ich hier machen muss, ihr nehmt jetzt Rache an mir, indem ihr mir einen Begriff nennt, über den ich eine Minute in diese Kamera spreche, der ich im Moment meinen zauberhaften Nacken zuwende, das gehört sich nicht. Ihr nennt mir den Begriff, dann überziehen wir auch die Sendezeit nicht um mehrere Minuten. Egal, aber denkt trotzdem so gut nach. Weil,
ich so, hatte doch Antanzen erfunden, oder?
Antanzen?
Antanzen.
Ist Antanzen der richtige Ausdruck? Ist Antanzen der Ausdruck, der eine Minute lang besprochen werden soll?
Eigentlich nicht.
Oh, bitte.
Nein, ich finde das so.
Also, meine Damen und Herren, ich rede zum Thema Antanzen, auch wenn Hajo Schumacher, wenn Dr. Hajo Schumacher das nicht möchte. Ich möchte nicht weiter Zweifel oder Hass sehen, meine Damen und Herren. Ich weiß, was Antanzen im Moment bedeutet. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, dass es eine kriminelle Methode ist, Leute zu berauben. Sondern reden wir über das andere Antanzen, was wir rechtstreuen Menschen kennen. Auch das sollten Sie lassen, vor allen Dingen, wenn Sie ein Mann sind und Sie gehen in einen Club und Sie entdecken eine attraktive Frau, tanzen Sie sie niemals an. Und da zitiere ich eine Kollegin, nämlich meine geschätzte Kollegin Bettina Rust, die gesagt hat, nichts fand sie unattraktiver bei Männern, als wenn sie auf sie zugetanzt kam. Gehen Sie einfach ganz locker hin, sagen Sie, darf ich Sie auf ein Getränk einladen oder sowas Vergleichbares. Tanzen Sie stattdessen aber trotzdem nicht zu wenig. Tanzen Sie viel zu Hause, meine Herren. Tanzen Sie Ihre Zimmerpflanzen an, weil das natürlich, wenn Sie das Getränk ausgegeben haben, dazu führen kann, dass die Dame Sie mitnimmt auf die Tanzfläche. Und dann müssen Sie natürlich zeigen, was für ein Tiger in Ihnen steckt, wie flexibel Sie in den Hüften sind. Tanzen Sie zu wunderschöner Musik, tanzen Sie Paartanz, tanzen Sie zu Time of My Life beispielsweise, das wunderbare Finale von Dirty Dancing, was wir alle mehrfach gesehen haben. Dankeschön, meine Damen und Herren. Danke für dieses Wort. Endlich mal. So. Wir machen nicht tänzerisch weiter, meine Damen und Herren, sondern hier im Programm geht es weiter mit einer Dokumentation über zwei ältere, sehr, sehr eindrucksvolle Damen aus Berlin-Mitte, die Püppchen aus der Auguststraße. Ein Film von Nadja Tenge und Sally Jaber sehen Sie jetzt hier bei uns. Ich bedanke mich bei unseren Beobachtern, wie immer, für dieses kraftvolle Gespräch. Ich bedanke mich bei unseren Zuschauern hier im Studio, die uns so toll unterstützt haben. Und natürlich bei Ihnen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und eine wunderbare Nacht für Sie. Dankeschön.